Ich möchte auch nochmal am Anfang jetzt an Martin Pepper kurz anknüpfen. Mut zum Sein war sein Thema und er hat letzte Woche auch über die Krise der Männer geredet und die Krise des Mannseins. Und ich habe mir gedacht, wir leben in einer sehr krisenreichen Zeit. Das betrifft jetzt nicht nur die Männer, sondern uns alle. Die Schlagzeilen sind sehr stark von Krisen und Katastrophen und negativen Sachen geprägt, die unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Und welche Krisenherde fallen euch so spontan ein? Was ging die letzte Zeit so durch die Medien? Vielleicht einfach mal rein. Syrien? Also Länder, die in Krisen stecken, Nordkorea. Was war eben noch? Ich habe hier Boston, genau, Bombenanschläge in Boston. Menschen, die andere Menschen, unschuldige Menschen einfach in die Luft sprengen. Erdbeben, Japan. Düngerfabrik, die in die Luft geflogen ist und gab auch Tote, glaube ich, gell? Ja. Die Euro-Krise, das ist die Krise, mit der ich mich momentan auch sehr viel beschäftige und viel drüber lese. Ganze Länder, die in der Krise stecken, mit gravierenden Lebensmittelskandal, genau, so nach dem Motto, in meiner Lasagne waren Holzspuren, muss wohl ein Schaukelpferd gewesen sein, gell? Genau. Also Krisen gibt es noch und nöcher. Mindestens 70% oder 80% der Nachrichten bestehen aus Krisen. Und neben diesen allgemeinen Krisen, Länderkrisen, Bevölkerungskrisen oder die Sachen, die wir gerade aufgezählt haben, gibt es persönliche Krisen, die uns beschäftigen. Glaubenskrisen. Gibt es Gott? Sieht er mich? Meint er es wirklich gut mit mir? Berufliche Krisen, die uns treffen können. Der Job ist weg oder der Job ist mühsam oder es ist ganz schwierig an der Arbeit. Sinnkrisen. Und was diese Krisen alle gemeinsam haben, habe ich gedacht, es sind Vertrauenskrisen. Krisen, die uns unser Vertrauen schädigen, die uns Angst machen. Ob das jetzt der Bundespräsident ist, der sich wegen Bestechungsvorwürfen verantworten muss. Ob es Politiker sind mit ihren Wahlversprechen, ob das Firmen sind, bei denen es nur um den Profit geht und die Mitarbeiter spielen letztlich keine Rolle, Ehen, die zu 50% oder zu mehr als 50% geschieden werden, Geistliche oder Lehrer, die Kinder missbrauchen, Bomben, die explodieren, all das nimmt uns unser Vertrauen, schädigt unser Vertrauen, stellt das Bestehende in Frage. Und wir müssen da gar nicht so weit zurückgucken. Es reicht, wenn wir jeden Abend die Nachrichten anschalten und wir werden von Krisen überschwemmt. Krisen, die Angst machen, die verletzen und ich glaube, die letztlich auch unser Denken und unser Handeln, unser Leben beeinflussen, selbst wenn wir gar nicht direkt davon betroffen sind. Ich habe mich gefragt, besteht unser Leben nur aus Krisen? Ist das Leben eine Krise ohne Ende? Ich habe Mittwoch bei uns den Hauskreisabend missbraucht, um die Predigt mit den anderen so ein bisschen vorzubereiten und habe diese Frage in den Raum gestellt. Und jemand hat gesagt, auf die Frage, besteht das Leben nur aus Krisen? Ja, manchmal sogar zwei gleichzeitig. Vielleicht geht dir das manchmal auch so, das Leben besteht nur aus Krisen und wir fragen uns, wird das irgendwann mal besser? Ist Besserung in Sicht? Was macht Gott eigentlich den ganzen Tag, wenn diese Dinge passieren? Ist der Glaube nur ein Placebo, um die Krise zu betäuben? Wird das jemals enden? Oder wie komme ich da raus? Wer kann mir helfen? Ist diese Welt noch zu retten? Die Krise hat unsere Herzen erreicht, den Sitz unserer Hoffnungen und unserer Träume. Und unsere Hoffnungen und unsere Träume verkümmern, wenn wir unsere Zukunft immer nur in schwarzen Farben malen. Die Krisen bekommen nicht nur unsere Aufmerksamkeit, sie bekommen auch Macht über uns, über unsere Stimmung, über unser Lebensgefühl, über unser Gewissen, sogar über unsere Hoffnungen und Träume. Und ich frage dich und ich frage mich auch selbst, was erwarten wir von der Zukunft? Schaust du ängstlich oder schaust du mit Hoffnung nach vorne? Schaust du ängstlich oder schaust du mit Hoffnung nach vorne? Rechnen wir überhaupt damit, dass die Zukunft uns noch etwas Gutes bringt? Oder sehen wir alles immer nur bergab gehen, Richtung Zerfall, Richtung Untergang, Richtung Zerstörung? Ich glaube, dass sich das Lebensgefühl der Menschen in den vergangenen Jahrhunderten drastisch verändert hat. Weg von der Zukunftshoffnung hin zur Zukunftsangst. Die Krise hat unsere Herzen erreicht. Die Herzen derjenigen, die kaum Einflussmöglichkeit haben, winzige Einflussmöglichkeiten. Und ich glaube, das sind wir alle. Und in dieser krisenreichen Zeit möchte ich euch einen Predigttext vorstellen heute Morgen. Einen Text, der genau das Gegenteil betont. Einen Text, der überhaupt nicht zu den Problemen unserer Zeit passt. Oder vielleicht im Kontrast gerade sehr gut dazu passt. Der Text steht für alle, die von euch eine Bibel dabei haben, mitlesen möchten, in Jesaja 35, die Verse 3 bis 7. Jesaja 35, 3 bis 7. Ihr könnt es auch vorne mitlesen. Hier habe ich, glaube ich, Übersetzung Hoffnung für alle gewählt vorne. Der Prophet schreibt: Stärkt die kraftlosen Hände. Lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Sagt denen, die sich fürchten, fasst neuen Mut. Habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu helfen und euch zu befreien. Dann bekommen die Blinden ihr Augenlicht wieder und die Tauben können hören. Gelähmte springen wie ein Hirsch und Stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die öde Steppe. Teiche entstehen, wo vorher heißer Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden. Wo heute noch Schakale lagern, wachsen dann Gras, Binsen und Schilf. Ganz genau weiß man nicht, in welcher geschichtlichen Situation der Prophet damals aufgetreten ist. Klar ist aber, er spricht zu total verzweifelten Menschen. Das Volk Israel befand sich zu der Zeit ganz offensichtlich in einer aussichtslosen Lage. Die Menschen fühlten sich schwach, zu schwach, um gegen das Unrecht anzukämpfen, das ihnen angetan wurde. Der Prophet scheint Leute vor sich zu haben, die gelähmt sind. Von Trauer, von Schmerz, von Angst und von Perspektivlosigkeit. Und dagegen setzt der Prophet Worte, die klingen, als ob er das Falsche geraucht hat. Oder um es seriöser zu sagen, Worte, die völlig fantastisch und unvernünftig klingen. Man könnte auch sagen, endlich einmal Prophetenworte, die nicht Unheil, Strafe und Verderben ansagen, wie das oft im Alten Testament der Fall war, sondern die sich berauschen an der Zukunft, an dem, was kommen wird. Worte, die überfließen von Bildern der Hoffnung. Ein Prophet, der den Mund so richtig voll nimmt. Ich glaube, nichts ist schwieriger, als in die eigene Verzweiflung diese ungeheure Wucht der Hoffnung reinzulassen. Wenn du so richtig verzweifelt bist und am Boden liegst, solche Worte in dich aufzunehmen, auf dich wirken zu lassen. Wir brauchen ein Gegengewicht gegen unsere Zukunftsangst. Und dieses Gegengewicht können wir nicht selber schaffen. Wir sind viel zu sehr verstrickt in unsere Ängste, in das, was unsere Ängste heraufbeschwört, viel zu stark involviert in diese Krisen. Wir müssen uns das immer wieder von außen sagen lassen. Die Krise ist nicht alles. Die Krise ist endlich. Sie ist nicht unendlich. Jesus sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. In der Welt, da habt ihr Angst. Aber ich habe diese Welt überwunden. Wenn wir das nicht mehr hören, wenn wir das nicht mehr hören können oder das nicht mehr hören wollen, woher sollen wir dann die Kraft nehmen? Woher sollen wir die Kraft nehmen zum Leben? Woher sollen wir die Kraft nehmen, um mit diesen dunklen Zukunftsprognosen klarzukommen? Was kann uns Hoffnung geben in der Krise? Ich glaube, dass Gott dir, dass Gott mir, dass Gott jedem von uns Hoffnung schenken möchte. Und ich glaube sogar, dass diese Hoffnung gar nicht weit weg irgendwo verborgen ist, sondern dass die ganz nah ist. Ich möchte dich nicht vertrösten auf ein Leben nach dem Tod, wo irgendwann mal alles gut wird und du musst glauben, damit du das irgendwann erlebst. Ich möchte es nicht tun, weil Jesus das auch nicht getan hat. Jesus dachte und lebte total praxisbezogen, in der Gegenwart. Ihm lag jede Vertröstung auf das Jenseits fern. Und ein Thema, was mich in der letzten Zeit beschäftigt hat, was so daran grenzt und da reingreift, ist das Thema des Reiches Gottes, von dem Jesus gesagt hat, dieses Reich ist schon angebrochen. In den Krisen dieser Welt, in der gefallenen Schöpfung, ist dieses Reich schon angebrochen. Und ich möchte dich einladen, mit mir zusammen mal so einen Blick auf dieses Reich Gottes zu werfen. Darüber nachzudenken, was es mit diesem Reich Gottes auf sich hat und inwieweit uns das in unserem Leben betrifft. Jetzt kommt so ein kurzer Theorieblock. Wikipedia geht's los mit. Ja? Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Wikipedia. Das Reich Gottes, griechisch heißt das Basileia tou theou, ist ein Begriff aus dem Tanach bzw. Alten Testament der Bibel. Es bezeichnet als Königtum einen Wesenszug, als Königreich einen räumlich vorgestellten Herrschaftsbereich oder als Königsherrschaft die konkrete Machtausübung Jahwes, des Gottes der Israeliten, als sich durchsetzendes Geschehen. Für Juden und Christen bezeichnet Gottes Reich eine Welt, in der Gottes Wille geschieht, der alles Böse überwunden und alle Schuld vergeben hat, sodass Leid, Schmerz und Tod ein Ende haben. Nicht erst im Jenseits, sondern bereits hier auf Erden soll dieses Reich Gestalt annehmen. Für Christen sind Wirken, Tod und Auferstehung Jesu Christi der entscheidende Anfang dieses Reiches. Sein Einbruch in die gottfeindliche Welt. Soweit Wikipedia fand ich eigentlich interessant und fand es auch gut, dass das einfach mal so relativ kurz zusammengefasst wurde. Man fand die Zusammenfassung auch gut. Im Neuen Testament erscheint dieser Begriff von dem Königreich Gottes, von dem Reich Gottes, dieser Basileia tou theou, 122 Mal. Also es ist ein sehr zentraler Begriff. Jesus gebraucht ihn auch ganz häufig. Und ich habe einige Bibelstellen rausgesucht. Ich kann euch beruhigen, nicht alle 122, aber einige so zentrale, anhand derer ich jetzt mit euch so ein bisschen drüber nachdenken möchte, was sind die zentralen Kriterien dieses Reiches Gottes? Worauf kommt es an? Und die Stellen haben verschiedene Aussagen zum Teil unterstützende Aussagen. Wir schauen mal rein. Zum Beginn Markus 1. Jesus fängt an zu wirken in Galiläa, macht sich auf den Weg und wir finden in Vers 14, 15 folgenden Text. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also er sagt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, es ist nahe. Was auch immer er damit meint, wir gehen gleich noch näher darauf ein. Weiter geht's in Lukas 17. Dort haben sich auch, nachdem er gesprochen hat, viele Leute und auch die Pharisäer gefragt, was hat es mit diesem Reich Gottes, mit dieser neuen Welt auf sich? Und sie haben ihn gefragt, wann kommt diese neue Welt? Die Pharisäer wollten von Jesus wissen, wann wird denn die neue Welt Gottes kommen? Er antwortete ihnen, die neue Welt Gottes kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird euch sagen können, hier ist sie oder dort ist sie. Die neue Welt Gottes ist schon jetzt da, mitten unter euch. Zu seinen Jüngern aber sagte er, die Zeit wird kommen, wo ihr alles dafür geben würdet, auch nur einen einzigen Tag, die Herrlichkeit des Menschensohnes mitzuerleben. Aber dieser Wunsch wird sich nicht erfüllen. Man wird euch zwar einreden wollen, hier ist er oder dort ist er. Geht niemals dorthin und lauft solchen Leuten nicht nach. Denn der Menschensohn kommt für alle sichtbar, wie ein Blitz, der den ganzen Horizont erhellt. Aber vorher muss der Menschensohn noch viel leiden und es erdulden, dass ihn die Menschen dieser Zeit von sich stoßen. Hier sind es einfach zwei Punkte in diesem Text, die ich so rausgreifen möchte. Die neue Welt Gottes kann man nicht sehen, wie ein irdisches Reich. Sie ist für unsere normalerweise Augen unsichtbar. Ganz spannend finde ich das in der Bibel immer, wenn dann so Ereignisse auftauchen, wo man so einen Blick in diese unsichtbare Welt bekommt. Im Alten Testament wird Krieg geführt. Elias Diener kriegt die Krise und sagt, was sollen wir denn jetzt machen? Hier sind lauter Leute, die uns bedrohen. Und Elia betet, dass Gott ihm die Augen öffnet. Und er sieht plötzlich das unsichtbare Heer Gottes. Die neue Welt Gottes kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Sie ist unsichtbar, aber manchmal schenkt uns Gott Einblicke, öffnet uns die Augen. Und in dem Text steht, das Reich Gottes ist jetzt schon da. Es ist mitten unter uns. Es geht ganz oft einher mit Jesus selber. Also das Reich Gottes ist in Jesus da, mit seiner Gegenwart. Text Nummer 3, Lukas 13, Verse 18 bis 21. Vom Senfkorn und vom Sauerteig ist die Überschrift. Er aber sprach, wem gleicht das Reich Gottes und womit soll ich's vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten säte. Und es wuchs und wurde ein Baum, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einem halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Ist auch wieder das Bild von dem Reich Gottes, das im ganz Kleinen angefangen hat und sich ausbreitet, riesengroß wird. Senfkörner sind ja kaum sichtbar, ganz mini klein. Und es werden große Bäume daraus. Das Reich Gottes wächst, ist für mich so die Essenz dieses Textes. Das Reich Gottes wächst. Lukas 9, die Aussendung der 12 Jünger. Jesus schickt die 12 Jünger los. Sie sollen predigen und beten gehen für Menschen, sollen Leute gesund machen. Und wir lesen, er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Macht und Gewalt und Macht über alle bösen Geister und dass sie Krankheiten heilen konnten. Und sandte sie aus zu predigen das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Spannender Text. Jesus sandte seine Jünger aus. Jesus sendet uns heute aus, um die Kranken zu heilen, um das Reich Gottes zu predigen. Und die Jünger machen sich auf den Weg und ihr Beten und ihr Reden wird begleitet von übernatürlichen Wirken Gottes, muss man sagen damals. Die sind losgegangen, die haben gepredigt, Gott hat übernatürlich bestätigt, was sie gesagt haben. Johannes 3, der vorletzte, geht auf die Frage ein, wie komme ich denn in dieses Reich Gottes rein? Wie kann ich das sehen? Wie kann ich das erleben? Und es kommt Nikodemus, kommt zu Jesus und fragt ihn genau diese Frage. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also er redet hier von einem Neugeborenwerden, einem neuen Verständnis, einer Wiedergeburt, einer Neugeburt, einer Veränderung, die man braucht, um dieses Reich Gottes überhaupt sehen zu können. Also das heißt, dass wir als Menschen grundsätzlich erstmal nicht dazu in der Lage sind, dieses Reich wahrzunehmen. Wir müssen von Neuem geboren werden. Gott muss uns die Augen öffnen dafür. Und der letzte Text, der greift jetzt in die Zukunft. Offenbarung 21, die neue Welt Gottes. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt, wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid und Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte: Siehe, ich schaffe alles neu. Das schon angebrochene Reich Gottes, was wir jetzt schon bruchstückhaft erleben können, was wir erleben können, wenn wir mit Jesus zusammen sind, in seiner Gegenwart, mündet in eine neue Welt. In eine neue Welt, in der Gott mitten unter den Menschen leben wird. Es wird kein Leid mehr geben, es wird kein Tod mehr geben. Ich finde es tröstlich, dass wir das wissen. Aber bis das kommt, leben wir in einer gefallenen Schöpfung. Wir singen im Anschluss auf die Predigt dann gleich noch ein Lied, wo dieser Spagat so zum Ausdruck kommt. Zwischen der gefallenen Schöpfung, dem angebrochenen Reich Gottes, was wir in dieser Schöpfung schon erleben können und was sich ausbreitet. Ich fasse nochmal kurz die 6 Punkte zusammen, jetzt einfach aus diesen verschiedenen Texten, habe ich hier vorne auch nochmal festgehalten. Also das Reich Gottes ist in Jesus nah herbeigekommen. Es ist nah. Die neue Welt Gottes kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Und trotzdem ist sie schon da, mitten unter uns, in Jesu Gegenwart, in Gottes Gegenwart. Das Reich Gottes wächst, das ist nichts, was schrumpft oder was zurückgeht, sondern es breitet sich immer mehr aus. Und es wächst durch die Jünger Jesu, durch die Christen, durch dich, durch mich, durch unsere Worte, durch das, was wir tun, durch unseren Gehorsam, wenn wir auf Jesus hören, durch unser Handeln anderen Menschen gegenüber, durch das, was Gott durch uns tut. Und in dieses Reich kommt man durch eine neue Existenz, durch eine Neugeburt, durch eine Lebenshinwendung. Also du kannst in dieses Reich kommen, wenn du sagst, das ist mir total fremd, dieses Reich Gottes, damit habe ich bis jetzt gar nichts am Hut, ich habe keine Augen dafür, ich habe keine Ohren dafür, möchte ich dich einladen. Tritt in eine Beziehung mit Jesus, fang an mit ihm zu reden, bete, bitte ihn, dir die Augen zu öffnen, dann schenkt er dir Einblicke in sein Reich. Und dieses angebrochene Reich mündet in eine neue Welt, in eine Welt, in der Gott mitten unter den Menschen leben wird. Es wird kein Leid und keinen Tod mehr geben. Jesus hat die größte Krise der Menschheit überwunden. Also, das ist mein letzter Punkt von der Predigt. Die Krise ist nicht alles. Die größte Krise hat Jesus schon überwunden. Die Trennung zwischen uns und Gott. Die Trennung durch unsere Schuld. Das Reich Gottes ist schon angebrochen, da wo Jesus bei uns ist, gegenwärtig ist. Jesus selbst hat versprochen, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen, da ist er bei uns. Wir sind jetzt deutlich mehr als 2 oder 3 heute Morgen und dürfen uns an diesem Versprechen festhalten, dass Jesus hier bei uns ist, dass er bei dir ist. Durch seinen Tod am Kreuz hat er unsere Schuld auf sich genommen und durch seine Auferstehung, dadurch, dass er den Tod überwunden hat, hat er sichtbar gemacht oder hat er ganz klargestellt, dass die Krisen dieser Welt nicht das letzte Wort haben. Er hat eine Perspektive geschenkt, die über den Tod hinausgehen. Wenn wir in eine Beziehung zu Jesus treten, werden wir von Neuem geboren. Er schenkt uns eine Perspektive für sein unsichtbares Reich, das sich ausbreitet. Er schenkt uns Hilfe und Hoffnung in den Krisen dieser Welt und unseres Lebens. Und ich habe mich gefragt, was mache ich mit diesem Prophetentext vom Anfang? Ich möchte diesen Text, ich möchte den Propheten ernst nehmen. Ich will ihn hören und mich fragen, ist mein Herz noch bereit, von der Zukunft etwas Gutes zu erwarten? Oder will ich grundsätzlich negativ denken? Ich will in meinem Herzen Gott die Macht geben, dass er etwas ändern kann. Dass er die Zukunft heller machen kann. Heller als das, was ich mir im Moment vorstelle. Anders könnte ich nicht leben. Ich weiß nicht, wie Gott das machen wird. Aber ich glaube, Gott kann tatsächlich Wasser in der Wüste hervorbrechen lassen. Er kann Veränderung schenken in Situationen, wo wir das für völlig unmöglich halten. Gott kann den Unterdrückten Recht verschaffen, wo es in dieser Welt total ungerecht zugeht. Wenn ich das nicht mehr glaube, bleibt mir nur noch Verzweiflung. Und ich kenne das von mir selber, Verzweiflung ist ein schlechter Ratgeber. Wer verzweifelt ist, kann sich nicht mehr rühren. Aber wer Hoffnung hat, dem wachsen ungeahnte Kräfte. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Unabhängig davon, ob du mit oder ohne Gott lebst, es werden dir Krisen in deinem Leben begegnen. Die Frage ist nur, welche Krise wieder auf die Krise folgt, so ungefähr. In der Welt, da habt ihr Angst, sagt Jesus. Solange du lebst, die Krisen werden niemals aufhören. Ganz egal, ob du glaubst oder nicht. Aber es gibt ein paar sehr wesentliche Unterschiede aus meiner Sicht. Mit Gott musst du die Krisen in deinem Leben nicht alleine bewältigen. Gottes Reich ist bereits angebrochen, es breitet sich aus. Gott hat erfolgreich Krisenintervention betrieben. Jesus ist da. Er ist da in deinen Krisen. Mit Jesus an deiner Seite hast du jemanden, der die schwierigen Situationen, der die Krisen mit dir zusammen teilt und durchlebt. Und mit dem Heiligen Geist hast du einen Fürsprecher in dir, der dir Hoffnung gibt, der dich daran erinnert, dass die Krise nicht das letzte Wort haben wird, der dir ins Gedächtnis ruft, dass die Krise ein Ende hat, der deine Augen weg von der Krise hin zu Jesus lenkt. Jesus, und ich danke dir, dass du bei uns bist. Heute Morgen hier, bei allem, was uns beschäftigt und belastet, bei den Krisen in unserem Leben, bei den schwierigen Situationen und bei den großen Krisen in dieser Welt, die uns vielleicht gar nicht unmittelbar betreffen, aber uns doch mitnehmen, wenn wir das immer und immer wieder hören. Und ich danke dir für die Perspektive, Herr, dass du uns eine Perspektive darüber hinaus geschenkt hast, dass wir wissen dürfen, die Krisen sind nicht alles. Dass du die größte Krise, den Tod, überwunden hast. Und wir wissen dürfen, wir dürfen ewig leben, wenn wir mit dir zusammen sind. Ich danke dir dafür, dass du ein Reich baust auf dieser Erde im Unsichtbaren. Ein Reich, das schon angebrochen ist und was sich ausbreitet, Herr. Ein wachsendes Reich. Und ich wünsche mir das und wir wünschen uns das, Herr, das viel stärker zu erleben. Dass dein Reich sich ausbreitet, dass du kommst mit Kraft in unser Leben, in das Leben anderer Menschen, in unsere Umgebung, in unsere Stadt, dass du eingreifst, dass du schenkst, dass Menschen dich ganz neu erfahren, dass du Heilung schenkst, dass du Hoffnung schenkst, dass du Zukunft schenkst. Darum bitten wir dich heute Morgen. Amen.